Per Anhalter durch Kuba. Feature von Lorenz Bollhäuser. Warum soll ich mehr bezahlen als die anderen?
Weil ich sie gar nicht mitnehmen darf.
Wer sagt das?
Die Regierung.
Und was passiert, wenn sie erwischt werden?
Ich krieg eine Strafe. Nimmst du das jetzt auf? Dann sage ich gar nichts mehr.
Warum haben die Leute hier immer Angst, wenn man aufnimmt?
Das wirst du eines Tages schon erfahren. Angst ist das nicht. Vorsicht.
So ging's los. Dabei ist mein Plan harmlos. Von Havanna aus will ich mich in den Osten der Insel bewegen, abseits von Städten, Touristen und großen Straßen, per Anhalter, Bus oder wie auch immer. Kubanisch reisen und sehen, wohin es mich verschlägt, wer mir Quartier anbietet für die Nacht. Später Vormittag, die Sonne knallt. Eine Weile schon stehe ich hier, oberhalb von Guanabo, kurz hinter Havanna, mit Blick auf das Meer. Die Straße ist vierspurig und alle rauschen vorbei. Drüben eine Tankstelle, davor die obligatorische Polizeistreife. Andere Tramper haben offenbar mehr Glück als ich. Nebenan die zwei jungen Frauen wurden schon mitgenommen, ebenso die beiden Polizisten, die sich per Anhalter auf den Heimweg in die Provinz machten. Ein bisschen mulmig ist mir, weil solches Reisen für Ausländer nicht vorgesehen ist. Im Gegenteil. Auf meiner Touristenkarte steht, für die Unterbringung außerhalb von Hotels ist die Genehmigung der Immigrationsbehörden einzuholen. Mit ein bisschen Pech werde ich womöglich einige Nächte draußen verbringen müssen, denn auch Kubaner, die mich spontan bei sich aufnehmen, machen sich strafbar. Geschafft. Nach einer halben Stunde sitze ich zwischen zwei Männern in ihrem Mitsubishi-Transporter. $5 wollen sie bis Matanzas. Das geht in Ordnung für die 100 Kilometer. Kubaner, sagen sie, nehmen sie normalerweise gratis mit. Die haben ja nichts. Obwohl sich auch das rapide verändert. Immer mehr Leute stellen sich mit einem Geldschein in der Hand an die Straße, weil sie sonst nicht wegkommen. Die alte Solidarität bröckelt. Ein paar Stunden später, drei Männer sprechen über Gott und die Welt und vor allem über die Frauen.
Der Machismo ist ein Wesenszug dieses Landes, seit Jahrhunderten schon. Die Kubaner feiern gern, mögen die schönen Frauen. Sie arbeiten gern und ziehen sich gern gut an. Nur hat die Frau dabei den schlechteren Part erwischt. Seit man auf der Welt ist, heißt es, du bist ein Mann, du kannst tun und lassen, was du willst. Und das sagt einem nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter. Wenn man zwei Freundinnen anschleppt, heißt es nur, ah, mein Sohn ist auch so ein kleiner Mistkerl. Die Frau dagegen kriegt immer zu hören, bleib zu Hause, sei treu und so weiter. Obwohl doch alle Menschen eigentlich dieselben Rechte haben, aber eben nur in der Theorie. Denn die Frau muss sich um das Haus, die Familie und die Kinder kümmern. Der Mann dagegen treibt das Geld auf. Er ist draußen auf der Straße, daher auch das Problem mit der Treue. Außerdem gibt es mehr Frauen als Männer. Es wäre doch gemein, wenn ein armes Mädchen ganz allein bleiben muss. Wer soll sie denn trösten?
So geht es stundenlang, während draußen die Landschaft vorbeizieht. Erst Hügel, Felder und Palmen, hinter Matanzas dann die große Ebene. Zuckerrohr bis zum Horizont und irgendwo in der Ferne immer der Schornstein einer Zuckerfabrik, aus dem Dampf in den blauen Himmel steigt. Die Kolonialherren wurden zwar vertrieben, ihr süßes Erbe aber beherrscht noch immer das Land. Meine beiden Begleiter sind dienstlich unterwegs. Das Nest, in das sie müssen, heißt Itabo. Sie kennen sich aber nicht aus und in meiner Karte ist Itabo auch nicht zu finden. Jedenfalls nicht da, wo sie es vermuten. Immer wieder halten sie an, fragen nach dem Weg, nehmen Leute mit, die am Straßenrand stehen. So geht es weiter und viel weiter, als sie anfangs dachten. Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Zwei Schwarze aus der Großstadt auf dem platten Land. Sie finden es reichlich öde hier draußen, aber immerhin. An Fleisch fehlt es nicht. Rind, Schwein, Lamm, Huhn, die Bauern haben es eben. Wie kommen denn die Bauern an Rindfleisch, will der Fahrer wissen, wo es doch verboten ist, Rinder zu schlachten. In den staatlichen Läden kommt es von hinten aus dem Wagen. Was? Hier wird Rindfleisch verkauft? Jeden Monat? Dann ziehen wir doch sofort hierher. Aber die mögen hier die Schwarzen nicht, meint sein Begleiter. Ist eben alles anders hier als in Havanna. Ganz anders. Etappenstopp in Rancho Veloz. Bei der Ankunft stellt sich heraus, dass es weit und breit keine Herberge gibt. Wie fast überall auf dem Land in Kuba. Man reist zu Verwandten oder man bleibt zu Hause. Zum Glück war ein junger Rekrut mit mir ausgestiegen. Laertes lud mich ins Haus seiner Oma ein. Unübersehbar ihre chinesische Herkunft. Ihr Vater war um die Jahrhundertwende als Landarbeiter nach Kuba gekommen, einer von Zehntausenden sogenannter Kulis, die die zunehmend rebellischen Schwarzen auf den Plantagen ersetzen sollten. Die alte Dame schaute mich freundlich an und hieß mich in ihrem kleinen Holzhaus willkommen. Ein Bett war schnell für mich freigemacht. Dass die Wände nur bis über Kopfhöhe reichen, damit unter dem Dach die Luft zirkulieren kann, war allerdings gewöhnungsbedürftig. Man hörte jeden Mucks aus dem Nebenraum. Jetzt ist früh am Morgen und die Großmutter kocht starken kubanischen Kaffee, während aus dem Radio schon Reden gegen die Yankees tönen.
Cocinamos con carbón y luz brillante. Pero que como hay
tan sie kocht mit Kohle und Kerosin, aber meistens mit Kohle, weil das Land, wie sie sagt, immer noch in der Krise steckt. Was ihr aber vor allem fehlt, ist der Fernseher.
In la casa.
A mí que me falta.
Der ist seit zwei Monaten schon kaputt und sie würde ihn so gern reparieren lassen, wegen der Telenovelas. Ersatzteile kann sie aber nur gegen Dollars kriegen. Und die hat sie, wie die meisten Kubaner, nicht. Nach dem Frühstück geht es weiter. In Quintín Banderas kümmern sich die staatlichen Amarillas um mich. Diese sogenannten Gelben tragen immer ein gelbes Kleidungsstück, das sie kenntlich macht. Sie stehen an den Ausfahrten aller größeren Orte, um den Reisenden das Leben zu erleichtern.
Wir sind Verkehrsinspektorinnen. Wir sorgen dafür, dass die Leute mitgenommen werden, nach Sagua zum Beispiel, so wie Sie. Oder nach Quemado oder Santa Clara.
Sie halten die Wagen an?
Ja, aber nicht alle halten.
Sind die denn verpflichtet anzuhalten?
Eigentlich schon. Aber Privatwagen halten fast nie.
Ich sehe hier sowieso kaum Privatwagen. Und wer bezahlt sie?
Wir arbeiten für eine staatliche Firma, die zahlt uns einen Prozentsatz von dem, was wir einnehmen.
Ich muss also ein bisschen Geld für Ihre Dienste bezahlen. Ist hier denn viel Verkehr?
Eigentlich schon. Aber jetzt ist es fast 11. Um diese Zeit sind alle beim Mittagessen.
Es geht weiter, trotz Mittagszeit. Bis Sagua La Grande hinten auf einem LKW, dann per Traktor bis Gueltas. Jetzt im Bus Richtung Remedios. Drin Süßliches aus dem Radio, draußen weiter Zuckerrohr bis zum Horizont, das Land flach wie ein Brett. Aussteigen, wieder warten. Noch 10 Kilometer bis Remedios und alle rasen vorbei. Erst nach 1,5 Stunden hält ein LKW. Bei der Ankunft in Remedios ist es stockdunkel. Einer der Mitreisenden hilft mir, ein Quartier zu finden. Auf dem Weg ins Zentrum erzählt er, dass es mit dem Tourismus hier gerade erst losgehe. Seitdem werde sogar ein bisschen was getan für die Stadt. An den wunderbaren kolonialen Häusern sei allerdings nur die Fassade schön. Statt einer Familie, die früher im Haus lebte, seien es heute mehrere. Die Häuser seien sehr kaputt. Die Fassaden habe man zwar jetzt gestrichen, drin aber sei alles beim Alten geblieben. Ich will wissen, wo ich noch was zu essen bekomme. Er deutet auf das Lokal gegenüber der Kirche. Da gäbe es alles, aber nur gegen Dollars. Für einfache Kubaner wie ihn sei das unbezahlbar. Wegen der Sonderbehandlung, die den Touristen zuteil wird, fühlen sich viele Kubaner im eigenen Land wie Menschen zweiter Klasse. An ihrer Freundlichkeit gegenüber den Fremden ändert das nichts. Wenn ich mal bei ihm vorbeischauen wolle, er wohne gleich hier vorn um die Ecke. Was er hat, biete er gern an. Remedios, 8. Stadtgründung der Spanier auf Kuba. Die Häuser im Ortskern sind aus dem 17. Jahrhundert, ebenerdig mit großen vergitterten Fenstern und hohen Giebeldächern. Weil die Zwischendecke fehlt, fühlt man sich in den großen Räumen wie in einer Halle. Gleich neben dem riesigen Platz im Zentrum die Kirche San Juan de Bautistas mit dem goldenen Altar. Während drin die Messe gefeiert wird, spielt sich auf dem Platz das abendliche Ritual ab. Paar- und gruppenweise spaziert die Dorfjugend im Kreis um den Platz. Die Mädchen links herum, die Jungen rechts herum. Man hat sich in Schale geworfen, führt die neuen Turnschuhe aus oder ein Kleid aus dem Dollarladen. Sehen und gesehen werden. Auffallend ist, dass fast alle hellhäutig sind.
Hier gibt es viele Schwarze, aber sie sonnen sich ab, weil kein Geld da ist. Die Weißen dagegen hatten immer schon Geld. Sie haben Familie im Ausland. Deswegen sind ja auch die meisten Auswanderer in die USA Weiße. Weil es ihnen ökonomisch besser geht, können sie hier zum Dorfplatz kommen und ihre Klamotten vorzeigen. Aber wer nichts Schickes zum Anziehen hat, kann nicht ausgehen. Deshalb sieht man hier auf dem Platz so wenig Schwarze.
Die Revolution hat dem institutionalisierten Rassismus in Kuba ein schnelles Ende gemacht. Doch alle offizielle Politik hat es nicht geschafft, die alten Strukturen ganz zu beseitigen.
Wie man sieht, bin ich ein bisschen schwarz, ein bisschen weiß, ein typisch kubanischer Kreole eben. Das hier ist ein wunderbares Land, aber der Rassismus existiert. Einige Weiße halten sich für etwas Besseres. Schau dir die Geschäftsführerin des Hotels an. Die ist Mulattin. Die hält sich selbst aber für weiß. Da gibt es keine schwarzen Angestellten. Und ich habe sie oft genug über Schwarze herziehen hören, denn sie wohnt in meiner Nachbarschaft. Oder hier im Rumbos, in der Devisenkneipe, da arbeiten auch keine Schwarzen. Und keine einzige weiße Familie würde akzeptieren, dass die Tochter einen Schwarzen heiratet. Mit allem kann sie ankommen, aber nicht mit einem Schwarzen.
Juan ist Musiker, spielt Klarinette in der städtischen Kapelle. Auch da fällt die Farbgebung auf. Die Musiker sind Schwarze oder Mulatten, der Leiter ist weiß. Der nächste Morgen. Schon früh sind die Rufe der Köhler zu hören. Mit Pferdewagen ziehen sie durch den Ort und preisen ihre Ware an. Ich mache mich zeitig auf den Weg. Per Bus die paar Kilometer nach Caibarien, dann Richtung Morón. Dumm gelaufen. Ich war bei zwei Touristen in den Mietwagen gestiegen, ohne richtig nachzufragen. Nach 3 Kilometern bogen sie auf eine nagelneue Straße ab, die zu einem der Touristenressorts auf den Cayos führt. Vorgelagerten kleinen Trauminseln, zu denen Kubaner keinen Zutritt haben. Da will ich nicht hin. Jetzt stehe ich ziemlich verloren unter einer Brücke, mitten auf gerader Strecke. Ein einsamer Bauarbeiter verrät mir, dass die Zuckertransporter manchmal anhalten. Aber oft seien auch sie voll. Sei nicht leicht, hier weiterzukommen. Nach einer halben Stunde taucht ein PKW auf, in dem nur der Fahrer sitzt. Das hat in Kuba Seltenheitswert. Ja, halt die Hand raus, sagt mir der Bauarbeiter.
Bueno, ja.
Der Held, beeil dich.
Hasta luego, gracias. Muy buenas. Morón, 25 pesos. Está bien.
25 pesos bis Morón, verlangt mein Fahrer. Gut einen Dollar. Das geht in Ordnung.
Porque no pagan, no quieren pagar.
Nein, andere Leute nimmt er nicht mit, weil die nicht zahlen wollen. Und Benzin sei schließlich teuer. Dass die meisten Leute kein Geld haben, scheint ihn nicht weiter zu interessieren. Ja, der Wagen gehöre ihm. Was ungewöhnlich ist, denn private Autos sind rar in Kuba. Das Recht auf den eigenen Wagen muss man sich durch gesellschaftlich nützliche Arbeit erstmal erwerben. Er habe jahrelang auf den Zuckerrohrfeldern geschuftet. Jetzt verdiene er sich manchmal was mit dem Wagen, wenn es sich ergibt. Nein, Taxifahrer sei er eigentlich nicht. Heimlich nur. Irgendwo unterwegs hält er bei Bekannten, um eine Tüte billiger Armbanduhren abzuholen, die er später weiterverkaufen will. Er schüttet sich schnell noch 2 Bier rein, dann geht es weiter. Pannen sind in Kuba alltäglich. Niemand lässt sich davon aus der Ruhe bringen. Er kriegt seinen Moskwitsch bald wieder flott, aber nun haben wir ein ganz anderes Problem. Er behauptet, es seien nicht 25 Pesos, sondern 25 Dollar ausgemacht gewesen, was nun in der Tat ein fetter Reibach für ihn wäre. Ich dagegen bin sicher, dass von Pesos die Rede war. Ich weiß aber auch, dass in Kuba Dollar manchmal Pesos genannt werden. Was also tun? Ich will keinen Streit. Biete 5 Dollar, wenn er mich bis Bolivia mitnimmt, den nächsten Ort. Er will 7. Dafür könne ich sogar bis Esmeralda mitfahren. Ich versuche ihm zu erklären, dass ich Zeit habe und kein bestimmtes Ziel. Doch er ist scharf auf die 2 Dollar und dringt weiter auf mich ein. Bis ich ihn irgendwann anblaffe, er sei ja wohl beschränkt im Kopf. Das geht natürlich zu weit. Ein paar Kilometer hinter Bolivia biegt er ab, um in der Nähe noch schnell etwas Öl zu kaufen. Ich soll ihm die 5 Dollar schon mal geben und so lange an der Straße auf ihn warten. Eine Minute später saust er an mir vorbei und verschwindet in der Ferne. Das war's dann. Nichts als Zuckerrohr rundherum und dieses ewige platte Land. darüber der riesige blaue Himmel. Kein Schatten weit und breit, die Sonne ein Feuerteufel, Verkehr gleich null. Und es ist schon 3 Uhr nachmittags. Aber vielleicht ist ja die ganze Idee mit dieser Reise sowieso idiotisch. Schließlich bin ich kein Kubaner, könnte es bequemer haben. Stattdessen bleibe ich auf das Wohlwollen wildfremder Menschen angewiesen, die dazu noch jede Menge Ärger riskieren, wenn sie sich mit mir einlassen. Irgendwann tuckert ein Traktor mit einem Anhänger voller Schweine heran, nimmt mich ein Stück mit, danach geht es mit dem Bus weiter. In Esmeralda bricht die Nacht herein, aber immer noch stehen einige Leute an der Straße. Sicher sei es nicht, dass wir noch weiterkommen, meint der kleine Mann. Schwierig hier. Aber ob ich ihm nicht einen Gefallen tun und ihm mal deutsches Geld zeigen könne, deutsche Mark, habe er noch nie im Leben gesehen. Ich würde gern erfahren, worum es ihm eigentlich geht, muss aber passen, habe keine Mark dabei. Irgendwann sitzen wir auf der Ladefläche eines kleinen Chevrolet-Lasters aus dem Jahr 52, schnurren durch die Nacht und staunen in den Sternenhimmel, der sich strahlend über uns entfaltet.
Lo malo de esto es que uno no puede salir así.
Wir können eben einfach verreisen, so wie du. Wir müssen warten, bis wir eingeladen werden. Oder heiraten. Ich würde gern was sehen von der Welt und es mir gut gehen lassen. Italien, Deutschland.
Zwischenstopp in der Provinz Camagüey, bei der Familie einer Freundin. Per Fahrrad zeigt mir ihr Bruder Ariel die Gegend. Auch hier Zuckerrohr, soweit das Auge reicht. Die Ernte ist in vollem Gang. Riesige Mähmaschinen ziehen ihre Bahnen auf den Feldern. Traktoren mit bis zu 4 Anhängern rattern über die Wege. Und während mir Ariel erzählt, dass auch hier alle vom Zuckerrohr leben, geht es plötzlich bergab in eine Senke. Die Fahrräder haben keine Bremsen und dann kommt uns auf dem staubigen Weg auch noch ein LKW entgegen.
Der Kubaner ist wie Zuckerrohr, kommt mit allem zurecht.
Ariel kommt offenbar nicht mit allem zurecht. Als wir abends bei ein paar Rum zusammensitzen, kommt stattdessen heulendes Elend zum Vorschein. Er langweilt sich hier zu Tode, will um jeden Preis weg, doch er weiß nicht, wie er das anstellen soll, denn in Kuba darf man nicht einfach so den Wohnort wechseln. Ich hatte gedacht, in Camagüey aufs Land zu kommen. Als Städter malt man sich das gern idyllisch aus. Gelandet bin ich gleich neben der Fabrik. Zuckerfabrik, Staatsbetrieb, 24 Stunden unter Dampf. Die ganze Nacht zischt und tutet und pfeift es. Es ist Erntezeit, da ordnet sich alles dem Zucker unter, der dem Land immer die meisten Devisen gebracht hat. Erst seit 1999 ist der Tourismus noch einträglicher. Das Signal zum Schichtanfang ist kilometerweit zu hören. Hinten schieben Dampfloks aus den 20er Jahren unablässig die beladenen Waggons heran. Wer richtiges Landleben sucht, hat es nicht weit. Mit dem Rad ist es ein Katzensprung. Und nie bleibt man lang allein. Fremde sind eine willkommene Abwechslung, vor allem für Kinder. Wir lauschen auf die Ochsenfrösche im Bach. Sehen kann man sie nicht, nur hören. Der kleine Junge erzählt mir, dass die Frösche manchmal Küken fressen. Der Papa wiederum würde manchmal die Frösche fangen, nachts mit Laterne und Spieß. Froschschenkel werden auch hier gegessen. Auch das richtige Landleben taugt wohl nicht zur Idylle. Ganz im Gegenteil, es ist verdammt hart, meint zumindest der Vater. Weil er in seinem Holzhaus mit Lehmboden immer noch keinen Strom hat, muss er das Wasser mühsam zum Haus schleppen. Vor allem aber machen ihm die Viehdiebe zu schaffen. Die sind das Hauptproblem der kubanischen Bauern.
Wir haben sie letztens einen Stier und eine Kuh getötet. Die lassen sich richtig was einfallen. Es gibt ein Betäubungsmittel namens Sunisil, das spritzen sie den Tieren. Ein Kubikzentimeter reicht, um sie umzubringen. Die Polizei kontrolliert zwar die Ortseingänge, aber sie kommen zu Fuß durchs Gebüsch. Schlachten das Tier an Ort und Stelle, teilen das Fleisch unter sich auf, das sind so 200, 300 Pfund, packen es in Säcke und verschwinden. In Kuba darf man nicht einmal die eigenen Kühe schlachten. Die muss man dem Staat verkaufen. Nicht mal die eigenen Kühe darf man essen. Rindfleisch ist für die Touristen da und für den Export. Gleich hier in der Nähe gibt es eine piekfeine Rinderfarm. Alles Touristenstiere. Einen Jungen haben sie da neulich angeschossen, weil er einen Stier getötet hat. Bei uns ist ein Rind mehr wert als der Mensch. Wenn du einen Menschen umbringst, kriegst du 10 oder 12 Jahre. Wenn es eine Kuh ist, 14 oder sogar 20.
Zucker ist Kubas Schlüsselindustrie. Doch dass hier Staatsgeheimnisse gehütet werden, will ich nicht glauben. Also frage ich abends beim Billard im Arbeiterclub den Direktor, ob ich mir die Fabrik mal anschauen könne. Er ist sehr freundlich, meint, dass er sich erkundigen wolle. Am nächsten Mittag werde ich zur Staatssicherheit bestellt, zwei Häuser entfernt von dort, wo ich wohne. Der zuständige Herr fragt mit strenger Miene, was ich hier eigentlich suche, wer ich denn sei. Fotos hätte ich doch auch gemacht und Tonaufnahmen. Wofür ich die brauche? Und das Hotel in Havanna, das auf der Touristenkarte angegeben ist, hast du einfach verlassen. Ist dir klar, dass dich das 2000 Dollar Strafe kostet? Er notiert alles sorgfältig, Name, Passnummer und so weiter, und mahnt mich am Ende eindringlich, sofort nach Havanna zurückzureisen und mich dort im Hotel einzuquartieren. Von Strafe ist zum Glück nicht mehr die Rede. Weiter gen Osten. Kutschen, Traktoren, LKWs. Irgendwie geht es immer voran. Und wenn man sich darauf einlässt, dass es manchmal langsam geht, ist es wunderbar. Bin ich je so angenehm über die Straße geschaukelt worden? In Las Tunas sind die Planwagen schon am frühen Morgen überall unterwegs.
Todo el transporte aquí dentro de la ciudad se hace en caballo, coche de caballo.
La mayoría. Sí, hay guaguas también. Hay guaguas, pero.
Die Kutschen mit 8 Sitzplätzen sind das Transportmittel in der Stadt.
Y cuánto paga la gente aquí para un transporte?
Einen Peso kostet mich die Fahrt bis zum Ortsausgang, erklärt mir der alte Kutscher. Dann will er wissen, ob ich die kubanischen Frauen mag. Die seien doch sehr schön. Warnt mich dann. Sind aber Huren. Ja, ihm gefallen die Frauen sehr, sagt er. Und entdeckt dann die Inspektorin, eine füllige Mitvierzigerin, die am Droschkenplatz für Ordnung sorgt. Guck mal, die Weiße da.
¿Qué hora es?
Debe ser ya casi las seis.
Las seis.
Der nächste Morgen, noch nicht mal 6 Uhr.
Muy temprano.
Todmüde.
Hm. Oscuro todavía.
Ich habe bei Camilo übernachtet. Zwei Räume hat sein Holzhaus, eine Küche, das Dach mit Palmwedeln gedeckt, ein Plumpsklo draußen. Kennengelernt haben wir uns, als der Sattelschlepper, auf dem wir reisten, liegen blieb. Kein Sprit. Mit vielleicht 50 anderen schmorten wir daraufhin in der Sonne. Für so etwas fehlt mir dann doch die kubanische Geduld. Als nach einer halben Stunde immer noch keine Rettung in Sicht war, machte ich mich mit Camilo zu Fuß auf den Weg. Zu seinem Dorf waren es nur ein paar Kilometer. Camilo wohnt zurzeit allein. Seine Frau ist zurück zu ihren Eltern, weil er eine Geliebte hatte.
Ich habe es mit der anderen zu weit getrieben. Aber die hat auch nicht locker gelassen.
Ist es eine Trennung für immer?
Vielleicht für immer, vielleicht nicht.
Und was willst du?
Ach, man möchte so vieles im Leben. Besser gar nicht erst anfangen zu träumen. Meine Frau soll zurückkommen. Ein Haus ohne Frau ist nichts.
In dieser Situation mit meiner Frau resolver das Problem und die Trelle de nuevo para acá.
Sí.
Una casa sin mujer no es nada.
Draußen ist es noch dunkel, aber die Zuckerrohrschneider sind schon auf den Feldern. In festem Drillich, Strohhüte auf den Köpfen, zum Teil auch Kapuzen, feste Stiefel. Weil das Land hier hügelig ist, kommen die riesigen Erntemaschinen nicht zurecht. 15 Ernten hat er schon mitgemacht, meint Misael. Dem Zuckerrohr verdanke man hier alles. Bis zu 400 Pesos verdient er im Monat, 20 Dollar. Aber da muss man auch ranklotzen. Ob er nicht manchmal die Nase voll hat vom Zuckerrohr. Wieso? Das bringt mir doch die Kohle. Die Brigade besteht aus 48 Männern, die paarweise arbeiten. Wer am meisten schafft, erhält Vergünstigungen, verbilligte Lebensmittel vor allem. Sein Cousin habe letztes Jahr sogar ein Haus bekommen. Aber da müsse man schon pfiffig sein und wissen, wo man am meisten schneiden kann. So wie er gerade gestern mit seinem Kumpel die anderen abgehängt hat. Ohne Schlitzohrigkeit läuft eben nichts. Wenn die Mocha, das schwere Zuckerrohrmesser, nicht scharf ist, macht man sich den Arm kaputt. Dann sieht er, dass mich die winzigen Stechmücken piesacken, die um diese frühe Stunde in ganzen Schwärmen zwischen dem nachtfeuchten Rohr unterwegs sind. Das sei wegen der Küste, gleich hier drüben. Tja, Mücken gäbe es reichlich. Weiter Richtung Moa, der äußerste Nordosten. Per LKW nach Frank Pais, dann eingequetscht zwischen zwei Dicken nach Sagua de Tanamo. Ein Marktflecken am Rande der Berge. Samstagmorgen. Pferdewagen, Fahrräder, Traktoren. Am Kiosk gibt es Maisfladen im Brötchen und wieder mal süßliche mexikanische Schlager im Radio. Ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt. Statt über Moa will ich von hier auf kleinen Straßen hoch in die Berge nach Palenque und von da aus hinunter nach Osten, nach Baracoa an die Küste. Jetzt also doch ein Ziel, aber meine Karte ist ziemlich ungenau. Am Taxipark große Diskussionen. Alle sind sich einig, dass mein Plan nicht aufgeht. Da oben gäbe es keine Straßen, keinen Verkehr, nur Wege, verdammt schlechte Wege. Allenfalls ein Traktor komme da mal vorbei. Völlig aussichtslos, vergiss es. Dann taucht Miguel auf. Miguel, den sie Risita nennen, das kleine Lachen. Klein, rund, braungebrannt und guter Dinge. Miguel ist Taxifahrer und gefällt mir gleich. Natürlich geht das, meint er. Er könne mich bis El Sopo bringen, das sei sowieso seine Strecke. Von da aus müsse ich halt sehen, wie ich weiterkomme. Aber es finde sich immer was. Und schon sitzen wir in seinem Willys Jeep, Baujahr 52, dem die halbe Windschutzscheibe fehlt und die Tür, und rumpeln über die Piste immer höher hinauf in die einsamen Berge. Fruchtbares Land, alles wächst hier. Maniok, Bohnen, Mais, Bananen. Weiter oben dann vor allem Kaffee. Miguel kennt hier jeden Fleck.
Ich bin hier oben aufgewachsen. Aber ich musste weg, weil es mit dem Wasser schwierig war. Und weil die Kinder größer wurden. Ich wollte ihnen ein besseres Leben bieten. Früher war ich Bauer, habe mit den Ochsen gearbeitet. Aber mit dem Wagen lebt es sich besser. Mehr Abwechslung und es kommt mehr Geld rein. Wenn mehr reinkommt, ändert sich das Leben. Hier oben geht es immer bergauf, bergab, bergauf, bergab. Das hier sind die höchsten Berge zwischen Holguín und Guantánamo.
Endstation El Sopo. Ein alter Mann erklärt mich für verrückt, als er von meinem Plan erfährt, durch die Berge zu reisen. Hier gehe es nicht weiter. Die beiden LKWs vom Morgen seien längst weg. Andere kämen samstags und sonntags nicht mehr. Nach Palenque? Nur wenn ich die 40 Kilometer zu Fuß laufen wolle. Miguel bestreitet das vehement. Und am Ende weiß ich nicht, was tun. Es ist so still hier oben. Selbst der Wind hat sich verzogen. Auf keinen Fall will ich die Nacht irgendwo draußen verbringen. Bitterkalt wird es hier. Und wilde Hunde gibt es auch. Ich bin hin und her gerissen. Der alte Mann redet auf mich ein, versucht mich zur Vernunft zu bringen. Aber dann will ich doch weiter. Umdrehen ist immer schlecht. Miguel bringt mich noch auf eine Anhöhe 3 Kilometer hinter El Sopo.
1993 bin ich nervenkrank geworden. Kriegte plötzlich Angst, irgendwohin, weiter weg zu fahren. Aber dann habe ich mir gesagt, scheiße, vielleicht krepiere ich, krieg Stress mit meinen Alten. Aber ich fahre trotzdem, nach Guantánamo, überall hin. Es muss sein. Und schon war es vorbei mit der Einfahrt. Vom Umkehren hast du gar nichts.
Abschied von Miguel. Ich soll mich melden, falls ich hier auf dem Rückweg vorbeikomme.
Probleme kriegst du hier nicht. Die Leute werden dir ein Bett geben. Und außerdem, wer sich mit einem Touristen anlegt, weiß doch, dass er...
Lachend macht er die Geste des Halsabschneidens. Kein Mensch weit und breit hier oben. Die Sonne brennt aus der Senkrechten und es geht weiter bergauf. Mit meinem Gepäck bin ich sofort nass geschwitzt. Und eine kleine Panik spüre ich auch immer noch. Aber vor allem bin ich froh, nicht umgekehrt zu sein. Allein das Panorama ist Belohnung genug. Freier Blick, zig Kilometer über zerklüftete Berge und Täler, schroffe Felsen und Hänge, dicht bewachsen mit Palmen und Kaffeesträuchern und dem, was hier Monte heißt, wucherndes Gestrüpp, das überall da wächst, wo der Mensch das Land nicht kultiviert. Auf den Bergrücken einzelne kleine Bauernhäuser und sorgfältig gepflegte Äcker. 6 Kilometer bis zum Manta. Miguel hatte recht. Immer geht es irgendwie weiter. Wie aus heiterem Himmel kommt in Somanta ein kleiner, klappriger Bus vorbei. Die einzigen Passagiere sind 3 Lehrer auf dem Weg zurück in die Stadt. In Felicidad hält nach langem Warten endlich ein Traktor, der Hänger voll mit Leuten. Mit Tüchern und Plastiktüten um den Kopf versuchen sich alle vergeblich vor dem Staub zu schützen, den die Reifen der Maschine hochwirbeln. In Palenque stellt sich heraus, dass es wieder mal kein Hotel gibt. Ein junger Mann bietet mir an, bei ihm in Dos Passos zu schlafen. Das rettet mich. Als wir ankommen, ist tiefe Nacht und wir sind über und über grau von Staub. Aber es gibt den Fluss. Unterm Sternenhimmel waschen wir uns den Staub ab. Alle waschen sich hier im Fluss, denn in den Häusern im Dorf gibt es kein Wasser. Ein Dorf ist Dos Passos eigentlich gar nicht. Die Bewohner sind auch keine Bauern. Sie sind Arbeiter der Kaffeekooperative und leben mit ihren Familien in 2 Dutzend grauen Betonkästen, die wenig idyllisch dicht an dicht nebeneinander stehen. Alles wirkt sehr ärmlich. Später kommen einige Freunde von Eliezer vorbei. Als sie mein Mikrofon sehen, entspinnt sich eine Diskussion darüber, was für sie Entwicklung heißt, Fortschritt.
Es sind unterschiedliche Denkweisen oder Mentalitäten. Hier gibt es nur ganz simple Mikrofone, die rauschen. Keine Qualität. Bei euch sind sie besser. Bei euch weiß man eben mehr als hier.
Vorher hat mir Eliezers Mutter wie beiläufig erzählt, dass neulich 2 Ausländer mit Rucksäcken im Ort waren. Die hätten Fotos gemacht und sogar Gespräche aufgenommen. Später seien sie geschnappt worden. Konterrevolutionäre seien das gewesen, CIA-Agenten. Ich bin mir nicht sicher, was sie mir damit sagen wollte. Ich weiß, ich bin besser auf der Hut. Dann gehen wir hoch zur Kapelle der Pfingstler. Unten im Ort hörte man sie schon die ganze Zeit von Ferne trommeln und singen. Es ist Samstagabend und die Kapelle ersetzt hier offenbar die Disco. Der kleine Schuppen ist rappelvoll. Draußen, im Halbdunkel unter den Bäumen, stehen Jungen und Mädchen in Gruppen zusammen, kichern und werfen sich verschämte Blicke zu. Eliezer flüstert mir zu, dass ihm die Pastorentochter besonders gefällt. Morgens kocht die Mutter auf dem Holzfeuer süßen schwarzen Kaffee, begleitet vom Konzert der Ochsenfrösche, der Hähne und Vögel. Die Nacht war schrecklich. Eliezer hatte mir zwar sein Bett freigemacht, schlief bei seiner Mutter im Bett daneben. Aber zum Zudecken gab es nur ein Laken, für Decken fehlt das Geld. Ich hatte lange Hosen, meine Jacke und überhaupt alles angezogen, was ich dabei hatte, und fror trotzdem wie ein Schneider. Auch jetzt ist es kalt. Ich mache mich bald auf den Weg, um warm zu werden, muss aber erstmal barfuß durch den Fluss warten, denn eine Brücke gibt es nicht. An der Straße warte ich, was da kommt. Nichts kommt. Dann, nach gut 2 Stunden, taucht ein Bus auf. Nun heißt es hart sein, kämpfen und keine Angst vor Nähe haben. Denn in dem kleinen Bus ist nicht nur eine komplette Baseballmannschaft mitsamt Anhang unterwegs, auch alle, die an der Bushaltestelle warten, wollen sich noch dazu quetschen. Klar, dass das nicht gelingen kann. Zwei bleiben zurück. Die müssen am Ende die Tür von außen zudrücken. Am Ziel, Baracoa, das Meer. Kein Staub mehr, kein Warten, kein Quetschen, nicht mehr schwitzen müssen unter der erbarmungslosen Sonne. Hier ist Kolumbus an Land gegangen, begeistert von der Fruchtbarkeit des Landes und der Friedfertigkeit seiner indianischen Bewohner. Und obwohl die Ureinwohner ausgerottet wurden, sieht man doch vielen Leuten hier an, dass in ihren Adern indianisches Blut fließt. Baracoa war auch die erste Stadt, die die Spanier auf Kuba gründeten. Das war 1512. Später geriet der Ort ins Abseits und war bis vor einigen Jahren eigentlich nur per Schiff zu erreichen. Das hat sich durch den Bau der neuen Straße geändert, doch noch immer wirkt Baracoa etwas verschlafen. Genau das Richtige nach anstrengenden Reisen. Das Grün hier ist üppiger als sonst wo in Kuba. Und Kokospalmen säumen den langen Strand, der fast menschenleer ist. Mitten im Ort steht ein Fernseher. Jeden Abend zwischen 5 und 7 wird dagegen den Yankee-Imperialismus zu Felde gezogen. Ewiger Ruhm den Märtyrern des Vaterlands. Es lebe die Revolution. Es lebe der unbesiegbare Kommandant. Sozialismus oder Tod? Vaterland oder Tod? Wir werden siegen. Aber auch der Tourismus kommt allmählich in Gang. Vor der umgebauten Festung über der Stadt warten nagelneue Busse mit getönten Scheiben, in denen die Fremden von Hotel zu Hotel gekarrt werden. Diejenigen, die ein bisschen Lokalkolorit schnuppern wollen, landen in der Casa de la Trova unten im Ort. Da präsentiert man ihnen Abend für Abend das echte Kuba, so wie sie es sich wünschen. Alte Herren spielen Son, Boleros, Cha-Cha-Cha, die Rhythmen und Lieder, die für uns zum Sound der Insel geworden sind. Den Kubanern dagegen scheint diese Sehnsucht nach der guten alten Zeit ziemlich fern. Unterwegs habe ich die alten Lieder jedenfalls nicht ein einziges Mal gehört. Que todo se va, la realidad es nacer y morir, pa' que llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad. Der Anhalter durch Kuba. Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Martin Engler, Bernhard Schütz und der Autor. Produktion Hessischer Rundfunk 2001.
Wow!
Wow!
Where are you from?
Come on.
Where are you from?
I'm from Germany. Yeah.
Germany. Ich spreche Deutsch. Aber ich bin scheiße, weil ich bin jetzt in Paraguay. Scheiße. Kapitalismus. Was machst du?
Ich gehe jetzt weg. Du musst mich mal aus dem Arm lassen.
Ja, bitte lass dich.
Danke.
Ich bin voll, weißt du?
Ja, das merke ich.
La realidad es nacer y morir, pa' que llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad.